Wir wollen gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen aus unserem Alltag mit all dem, was uns erfüllt in dem neuen Jahr, aber auch mit unseren Sorgen, mit unseren Zweifeln, mit unserer Gleichgültigkeit und Vergesslichkeit, was dich und dein Evangelium angeht. Und wir wollen dich herzlich bitten, dass du durch dein Evangelium zu uns sprichst, dass du uns erreichst und dass du jedem von uns begegnest. Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön für die freundliche und warme Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und das Evangelium zu teilen mit uns allen. Johannes 20, 11 folgende wollen wir zusammen untersuchen. Und falls jemand den Text da hat, kann er ihn natürlich parallel dann mit verfolgen. Der Abschnitt steht in dem Zusammenhang Kapitel 20, 1 folgende. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Haben wir uns eigentlich je Gedanken gemacht, wie es den ersten Frauen und Männern gegangen sein muss, als ihr Jesus, der für sie alles war, bei dem sie geblieben sind, der ihnen Leben brachte, Selbstwertgefühl brachte, Zuversicht und Hoffnung, vor ihren Augen gefangen genommen wurde, gefoltert, ja gekreuzigt und dann in ein Grab gelegt und der Stein wurde verschlossen und die Tür fiel ins Schloss mit einem dumpfen Geräusch. Was für eine Krise muss das bedeutet haben für die Frauen und Männer? Gewiss, wir haben alle Krisen. Mal sind wir krank, mal werden wir enttäuscht. Es kann auch mal strenger kommen, dass uns das Geld ein bisschen knapp wird oder dass wir uns nach der Arbeitsstelle neu orientieren müssen. Aber das alles sind Dinge, da kommt man ins Straucheln, man stolpert und freut sich, wenn man ein Geländer, eine Stütze hat, bei der man sich wieder auffangen kann. Es gibt aber Krisen, und einige von uns werden die schon erlebt haben, da stolpert man nicht nur geschwind und lässt sich stützen, da fällt man nicht geschwind hin und lässt sich aufhelfen, sondern da ist man tief erschüttert. Man kann es so vergleichen, dass man nicht selber wackelt, aber das Geländer ist noch da und die Geschwister können einem helfen, sondern da wackelt plötzlich der Boden. Man kann ja hier in der Gegend Erdbeben erleben, insofern können sich einige daran erinnern, dass plötzlich die Bilder an der Wand wackeln und man nicht selber wackelt, sondern alles um einen herum. Das kann die Krise wie hier des Verlustes sein. Ich meine nicht, dass wir unser Geld verlieren oder unseren Autoschlüssel, sondern einen Menschen, der uns viel bedeutet. Das eigene Kind, der Partner, ganz enge Freunde. So ein Verlust von einem Menschen, der einem viel bedeutet, mit dem man gemeinsam Grundlegendes erfahren hat, der erschüttert einen zu tief. Es kann sein, es ist die Vergänglichkeit, die einen ins Straucheln bringt. Und verliert man einen geliebten Menschen durch Tod, dann kommen ja gleich zwei schlimme Krisen zusammen. Man hat den Menschen verloren, das wäre ja noch schön, man verliert ihn ans Missionsfeld und weiß ihn irgendwo fern und kann in der Fürbitte an ihn denken. Aber verliert man ihn durch Tod, dann wird man zutiefst erschüttert, weil einem bewusst wird, man geht ja selber auf das Alter, die Vergänglichkeit zu. Die Krise des Verlustes und die Krise der Vergänglichkeit. Und so kommt es, dass bei Beerdigungen manchmal Menschen tief betroffen sind, die diesen Menschen zu Lebzeiten so herzlich gar nicht geliebt oder gekannt haben. Aber man wird daran erinnert, irgendwann trifft es auch dich. Und es schleicht sich so eine Schwere ein, die einem deutlich macht, wir alle sind sterblich. Die Seelsorger sprechen noch von einer dritten schlimmen Krise. Und das ist die schlimme Krise des eigenen Versagens. Ich meine jetzt nicht, dass man in der Schule mal eine 5 hatte anstatt einer 4. Das kann man verschmerzen, das hat man sich schnell verziehen. Ich meine auch nicht, dass man ein dummes Wort gesagt hat, das mit einem Entschuldigung wieder aus der Welt zu räumen ist. Sondern ich meine, dass man schlimm versagt hat. So, dass man weiß, hier ist jetzt etwas zerbrochen beim anderen. Hier habe ich einen Schaden angerichtet und man kann es nicht einfach wieder gut machen, wie man so schön sagt. Wenn wir all dies zusammennehmen, den Verlust, die Vergänglichkeit und das Versagen, dann ahnen wir, was den Jüngern durch den Kopf gegangen sein muss an Karfreitag. Sie haben ja nicht einen ihresgleichen verloren, das wäre schlimm genug. Sie haben ihren Herrn verloren. Das ist so, als wenn ein Kind seine Mutter verliert. Da ist alles von abhängig, von ihm hatten sie alles. Und sie haben die Vergänglichkeit plötzlich als Schock erlebt, wo sie doch dachten, Jesus wäre ihr Messias, der das Reich Gottes bringt, die Römer aus dem Land wirft und ihnen selbst noch einen Ministerposten verschafft. Denn darum stritten sie, wer darf zur Rechten und zur Linken sitzen, wenn Christus in seiner Herrlichkeit sich durchsetzt. Sie waren auf Erfolg eingestellt, auf Unvergänglichkeit. Und jetzt stirbt ihr Herr. Und was die Männer angeht, das sage ich jetzt nicht, weil ich bei Schwestern eingeladen bin, sondern weil es tatsächlich so in der Bibel gesagt ist. Was uns Männer angeht, muss man sagen, alle Männer haben bis auf den einen Lieblingsjünger als die Ausnahme der Regel kläglich versagt. Petrus hat ihn 3-mal verleugnet, wo er doch vorher Treue geschworen hat. Es ist schlimm. Und in der Seelsorge wissen wir, einem Menschen kann man fast nicht helfen. Und ganz schwer ist es, ihn zu trösten, wenn der Verlust, das Versagen und die Vergänglichkeit sein Herz beschwert. Bei Maria Magdalena war das Versagen natürlich in keiner Weise nachvollziehbar. Aber alle von uns, die Menschen in Trauer begleitet haben, sie wissen, dass etwas ganz Seltsames passiert. Wenn ich einen geliebten Menschen verliere und ich kann es nicht erklären, dann suche ich lieber die Schuld bei mir selber, als dass ich an der Welt und an Gott verzweifle. Und so fragen sich plötzlich Kinder, habe ich etwas falsch gemacht, dass meine Mama gestorben ist? Und Ehepaare machen sich Vorwürfe, wenn der andere stirbt, weil das der Mechanismus ist, irgendwo Halt zu suchen und ist es in der eigenen Schuld. Nun ist Maria Magdalena nicht in irgendeiner Beziehung zu Jesus gewesen. Es gab viele Sympathisanten, Neugierige von außen, die wohl interessiert waren an ihm, aber so nahe Jesus nicht standen. Von ihr hören wir, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit hat. Belastet sind wir alle. Irgendwelche trüben Gedanken mögen wir bei dem Wetter heute mitgebracht haben, auch in diese Bibelstunde. Aber was ist eine solche Belastung? Man sieht einen lieben Menschen, und man kann sie zur Seite legen. Man kommt her und singt Lieder. Wenn man Glück hat, hört man Evangelium. Und dann ist man richtig erbaut und kann die Last zur Seite legen. Wenn aber jemand wie Maria von Dämonen belastet ist und dann auch noch gleich von 7 die Rede ist, um deutlich zu machen, es ist nicht ein bisschen Belastung, es sind gleich 7, dann reden wir von einer Fremdbestimmung. Auch für die, die mit dem Dämonischen jetzt nichts direkt anfangen können oder die glücklicherweise nie mit dem Thema näher beschäftigt sind, das ist in Christus geborgen auch das Allerbeste, wenn uns das geschenkt ist. ist sofort greifbar, was es bedeuten muss, wenn fremde Kräfte und Personen mich regieren, wenn etwas Dämonisches mich bestimmt und ich gar nicht mehr ich selber bin. Und so hat Maria Jesus kennengelernt und er hat sie befreit von Krankheit, von Belastung, von Fremdbestimmung. Verstehen wir, warum Psalm 73 für sie unmittelbar zutrifft? Sie hat in ihm, in Person, ihr ganzes Leben und ihr Heil gefunden. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Du nimmst mich am Ende in Herrlichkeit auf. Leben und Jesus war für sie eins. Und nun kommt sie verzweifelt an diesem ersten Sonntag, nachdem der Sabbat verstrichen war, zu ihrem Grab, zu dem Grab ihres Herrn. Und sie findet die Tür offen. Weil wir uns auf ihre Begegnung mit Jesus konzentrieren wollen, wollen wir nur kurz erzählen, was dazwischen war. Nach Johannes rennt sie entsetzt zu den anderen Männern, die versammelt waren, den Jüngern, und erzählt, dass das Grab offen ist. Und sie fürchtet, sie haben unseren Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und der Lieblingsjünger rennen zum Grab hin und sie rennen so schnell sie können. Der Lieblingsjünger war schneller, wie die Gemeinde des Johannesevangeliums ganz nachdrücklich hervorhebt. Aber Petrus durfte als der erste Eingesetzte zunächst als Augenzeuge hineingehen ins Grab. Aber was beide sahen, war nur ein leeres Grab. Der Lieblingsjünger, der heute nicht unser Thema ist, versteht aufgrund des leeren Grabes und seiner Erinnerung an das, was Jesus gelehrt hat. Petrus hat hier noch nicht verstanden. Und beide gehen nach Hause. So sind Männer. Sie laufen um die Wette, wenn sie Probleme haben und versuchen es so zu klären. Und dann gehen sie wieder nach Hause, wenn sie keine Lösung haben. So ist es eben. Da müssen wir mal gucken, was draus wird. Für Maria war das keine Lösung. In Vers 11. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Und das war nicht ein Weinen, wie man mal eine Träne im Knopfloch hat, wenn man einen romantischen Film sieht oder wenn einem was nicht richtig gelingt. Das war ein verzweifeltes Weinen. Sie wusste nicht mehr ein und aus. Sie hatte keine Perspektive. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Nun, weil mir auffällt, dass es heute sehr viele Christen gibt, die noch wissen, dass Evangelium auf Deutsch gute Nachricht heißt. Die auch wissen, dass es einen guten Grund hat, dass sie an Christus glauben. Die durchaus auch sagen, ja, ich weiß, nach meinem Sterben habe ich als Christ eine Perspektive. Es ist nicht alles aus, es wird weitergehen, es wird schöner werden. Es gibt einen Himmel, es gibt ein ewiges Leben. Aber im Hier und Jetzt berührt mich dieses Evangelium nicht mehr so, dass es mich froh und zuversichtlich macht. Ich wurde gerade darauf gestoßen, ich halte ja immer Sprechstunden an der Universität und dann kommen die Studenten, wenn sie eine Seminararbeit schreiben, ein Examen machen, eine Studienberatung brauchen, aber ich lade auch immer dazu ein, dass sie herzlich gerne persönliche Gespräche mit mir führen können und so nutzen es die Studierenden auch ganz Persönliches zu ihrem Leben und ihrem Glauben mit mir zu besprechen. Und ich hatte für mich wie zufällig nacheinander zwei Termine mit einer jungen Studentin und mit einem Prediger, der schon lange im Dienst ist, aber mich kannte von Büchern her und die Möglichkeit der Sprechstunde nutzte. Und es war so, als hätten die beiden sich abgesprochen, dass sie sagten, wir sind Christen, wir haben Arbeit, wir sind gesund, aber wir fühlen uns in einer Krise. Diese erste Liebe, diese erste Begeisterung ist nicht da. Das, was wir anderen sagen, wenn wir sie zum Glauben einladen, dass nämlich unser Leben erfüllt wird von Christus, das stimmt ja gar nicht. Wir erfahren ja gar nicht, was wir anderen bezeugen. Eine Glaubenskrise in die wir sind, weil das Evangelium nicht mehr unseren Alltag, unser alltägliches Leben bestimmt. Dies ist die Krise, die die Adressaten des Johannesevangeliums selber hatten. Wenn wir das Johannesevangelium insgesamt lesen, dann wird es spürbar, warum der Evangelist solche Akzente setzt, wie er es tut. Sie glauben noch, wie Martha in Hinsicht auf ihren Bruder Lazarus, der gestorben war, dass es eine Auferstehung am jüngsten Tag gibt, ganz weit weg. Aber Jesus ist nicht wiedergekommen, wie sie hofften, hier und jetzt und gleich. Sie werden verfolgt, sie werden gehasst, sie haben Nachteile wegen ihres Glaubens. In der Welt haben sie Angst, Drangsal, Trübsal und Not. Und sie wollen an sich und ihrem Glauben verzweifeln. Das ist die Situation der Maria, das ist die Situation der Gemeinde und das ist die Situation nicht weniger Christen heute. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht, Vers 12, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Falls jemand von uns nah am Wasser gebaut ist, kennt ihr die Situation? Da können wir unsere Fassung kaum wahren, sind ganz eingenommen von unseren Problemen. Und dann kommt so eine verständnisvolle Stimme: Geht's dir nicht gut? Warum weinst du? Da kann man anschließend ein Wasserkraftwerk anschließen und Strom mitmachen. Was da an Wasser fließt, nicht, dann ist man erwischt in seiner Betroffenheit. Und die Antwort der Maria erschüttert mich immer wieder tief. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Es war jetzt wieder bei dem Schiffsunglück so, dass Angehörige ganz verzweifelt sind, wenn geliebte Menschen, die sie verlieren, nicht wenigstens als Tote ehrenvoll beerdigt werden können. Wenn man keinen Ort hat, zu dem man gehen kann. Wenn sogar die Ungewissheit ist, leiden sie vielleicht noch? Was ist mit ihnen passiert? Wie sind sie gestorben? Als Außenstehender sagt man dann manchmal, ja, wenn der Mensch verloren ist, worin liegt dann der Unterschied? Für Betroffene aber ist es so wichtig, wenigstens einen Ort zu haben, zu dem man gehen kann. Und so haben wir immer wieder auch auf den Straßen, wenn Unfälle waren, anschließend jahrelang Kreuze und Blumen, wo Menschen den letzten Ort, wo jemand lebendig war, immer wieder aufsuchen. Alle wissen, da liegt ja nicht einmal das Grab des Menschen, aber das ist der letzte Berührungspunkt. Man hat ihr die letzte Erinnerung, den letzten Haftpunkt genommen. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Das höre ich in der Seelsorge. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Vielleicht bei uns in Tübingen durch das Theologiestudium, das nicht immer vom Glauben bestimmt ist, sondern manchmal auch durch eine intellektuelle Art der Distanz der Kirchen und der Glaubensferne. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Das höre ich dann, wenn Fromme an anderen versagt haben. Wenn ich als Christ ins Straucheln komme und andere haben mir nicht geholfen, sondern haben mich noch tiefer hineingestoßen, weil sie mich nicht verstanden. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Da muss gar kein bestimmter Mensch gemeint sein. Es kann einfach meine Krankheit, mein Scheitern, meine Not sein. Ich habe meinen Herrn verloren. Ich kann ihn nicht mehr begreifen. Ich kann ihn nicht mehr anfassen. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Es sind für mich die schönsten Ostergeschichten, die davon erzählen, dass nicht etwa mit hellem Licht der Herr erscheint, und alle fallen zu Boden und wissen sofort, das ist der Herr, sondern wo Jesus, wie den Emmaus-Jüngern, sich den Zweifelnden, den Fragenden naht und sie ahnen es noch gar nicht, dass er es ist. Denn das mit den Offenbarungen passiert bei uns im Alltag ja nicht jeden Tag. Das mit dem hellen Licht ist nicht das, was jeder von uns schon erlebt hat. Aber dabei erwischt zu werden, dass man vor sich hin murmelt und schimpft im Gebet, dass man vor Gott klagt und sich bei ihm beschwert und darüber ganz vergisst, dass der, zu dem man spricht, ja da wohl auch da ist und zuhört, das ist eine Erzählung, die uns abholt. Maria sieht Jesus neben sich und weiß nicht, dass es Jesus ist. Und Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, denn es ist ja früher Morgen, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und das Grab Jesu ist nach Johannes dort in einem Garten. Also nimmt sie den Mann, den sie so aus dem Augenwinkel wahrnimmt, als den Gärtner wahr und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus spricht also zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Das ist eine gute Frage. Klar, wenn Jesus Fragen stellt, sind die immer gut, das weiß ich. Aber die ist besonders gut. Denn es stellt sich die Frage, wen sucht sie eigentlich wirklich? Ja, wir sagen, sie sucht Jesus. Das kann nicht sein, denn Jesus steht ja neben ihr. Das heißt, sie sucht Jesus und erkennt ihn nicht, wo er neben ihr steht. Schauen wir genauer hin, dann sucht sie nicht den auferstandenen Christus. Den erkennt sie ja gar nicht. Sie sucht den Jesus ihrer Vergangenheit. Sie sucht den Jesus ihrer Gefühle. Sie sucht den Jesus ihres Kinderglaubens. Sie sucht den Jesus von damals, als alles noch in Ordnung war. Und sie kommt gar nicht auf die Idee, loszulassen, was sie erinnert, um Christus neu zu begegnen. Die Kunst des Loslassens, um neu zu ergreifen, ist eine hohe Lebenskunst. Normalerweise, wenn wir ins Zweifeln kommen, dann lassen wir nicht los, sondern dann klammern wir und krallen wir. Wenn wir Angst vor dem Verlust haben, wenn es weniger wird, dann öffnen wir nicht unsere Hände, auch nicht Gott gegenüber, sondern wir halten verkrampft fest. So wie ich es als kleiner Junge im Sandkasten machte, wenn mein kleiner Bruder das Spielzeug von mir wollte, nicht? Dann kriegt man solche Griffe und zittert vor Klammern, damit der andere es ja nicht mitkriegt, dass die Knöchelchen weiß werden. So halten wir fest, wenn wir merken, es könnte ein Verlust, es könnte eine Minderung an Leben, an Erfahrung und Gefühl sein. Wen suchen wir eigentlich? Sind wir offen, wirklich Christus zu begegnen? Sind wir offen, dem Auferstandenen zu begegnen? Oder war es schon damals so, als wir zum Glauben kamen? So war es bei mir. Ich bin zum Glauben gekommen, weil ich etwas geschenkt bekomme. Vergebung, das war für einen, der im CVM ist, schon ein Ding, um dessen Willen man eine Entscheidung trifft. Da konnte ich was mit anfangen. Dann habe ich Gemeinschaft versprochen bekommen. Das hat mich als junger Mann mit 15 sehr gereizt. Und obendrauf gab es das ewige Leben. Ja, jetzt sprach gar nichts mehr dagegen. Das musste man ergreifen. Warum sollte ich mir dieses Geschenk entgehen lassen? Ich kam zum Glauben, weil alles dafür sprach. Ich hatte nur Vorteile und sah keine Nachteile. Gewiss, ich wurde darauf vorbereitet. In der Schule wirst du ausgelacht. Aber ein junger Mann lässt sich nicht gleich umwerfen, der sagt, Herausforderungen nehmen wir an, da sind wir mal ganz ritterlich, ran an die Arbeit, das nehmen wir in Angriff. Auf die Idee, dass ich wie der Psalmist im Psalm 73, wenn mir mal alles durch die Finger geht, wenn mir Leib und Seele verschmachten würde, um Gottes selbst willen an Gott glaube, bin ich damals noch gar nicht gekommen. Und so stellt sich auch heute für uns die Frage: Wen suchen wir? Warum glauben wir eigentlich? Nun, weil wir Vorteile haben. Aber was ist dann in Situationen, wenn der Vorteil nicht unmittelbar greifbar ist? Wenn Liebe gefragt ist, loslassen und vertrauen. Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sage mir doch wohin, damit ich ihn hole. Habt ihr euch das mal bildlich vorgestellt? Vor einigen Jahren wurde ich nachts, ich habe der Klingel erst gar nicht getraut, von einer Nachbarin, wie ich es dann herausfand, im Sturm rausgerufen, weil ihr Mann auf der Treppe zusammengebrochen war und sie Hilfe wollte, dass wir ihn zusammen hineintragen. Da ich vorher medizinisch nie gearbeitet hatte, hatte ich auch noch nicht oft kollabierte Menschen getragen und ich war völlig überrascht, wie ich als relativ gestandener Mann Schwierigkeiten hatte, einen, der nicht mithelfen konnte, wie das früher bei Kinderspielen immer war, sondern einfach nur passiv war, wie schwer es ist, einen solchen Menschen zu zweit zu tragen. Was für ein erschütterndes Bild, diese verzweifelnde, mit Tränen überschüttete Frau möchte ihren gestorbenen Jesus durch den Garten tragen. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Sie muss doch zerbrechen an dieser Aufgabe. Sie muss doch völlig überlastet sein. Und dennoch tut sie es aus Treue und Liebe und kann sich nichts anderes vorstellen, als ihren Jesus zu tragen. Ich bin wieder in der Situation der Seelsorge. Wie viele Menschen begegnen mir, die daran zerbrechen, dass sie den gestorbenen Christus aus Liebe zu ihm in die Welt tragen wollen, aus eigener Kraft. Dies als ihre Aufgabe sehen. Doch wenn alle anderen es nicht tun, wenigstens selbst die Rolle zu übernehmen und einzutreten für ihren Herrn. Glaube bedeutet aber nicht, den abwesenden Christus auf dieser Welt zu vertreten. Glaube bedeutet nicht, dass wir den gestorbenen Jesus aus eigener Kraft in die Welt tragen müssen. Daran würden wir zerbrechen. Da würden wir uns überfordern. Denn Christus ist nicht nur gekreuzigt, er ist auch auferstanden. Er steht schon als der Auferstandene neben ihr. So wie er neben mir steht, wenn ich schimpfe in meinem Gebet, Herr, ich bin überfordert. Ich kann das nicht, mir geht die Kraft aus. Und ich beklage mich bei dem, der doch mein Leben und meine Kraft ist und lebendig neben mir steht, um mich zu tragen. So wie er immer da ist, ich erkenne ihn oder erkenne ihn nicht. Nun brauche ich als Christenmensch und Theologieprofessor ja eine volle Dreiviertelstunde, um einige Gedanken zu dem Text zu sagen. Jesus kann das schneller. Er schaut seine Maria an und seine ganze Predigt ist ein Name: Maria. Wie wohltuend! Ihr Name aus seinem Mund. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht nach Hause und lest diesen Text und sprecht euren Namen, setzt ihn ein. Und es kann sein, dass nicht nur Tränen fließen, sondern Lasten fallen. Er lebt, er ist da, er ist gar nicht tot. Gewiss, er ist für meine Sünden gestorben, aber das war vor 2000 Jahren. Er ist längst auferstanden und lebt. Maria, er ruft uns bei unserem Namen, denn wir gehören ihm und er hat uns erlöst. Und plötzlich verstehen wir, Glaube bedeutet nicht nur für wahr halten. Glaube bedeutet nicht, sich zu engagieren. Glauben bedeutet nicht, den toten Jesus in die Welt zu tragen aus eigener Kraft. Weder habe ich die Kraft, noch ist er tot. Sondern Glauben bedeutet, ihn zu begreifen. Das deutsche Wort begreifen ist so schön in dem Zusammenhang der Auferstehungserscheinungen. Maria begreift ihn, sie versteht ihn, sie erkennt ihn auf den Namensruf hin, weil er sie anspricht. Jetzt muss ich euch eine Anekdote erzählen, die einem nur in Württemberg passiert. Ich bin mit meiner Frau vor Ostern auf dem Wochenmarkt in Weil gewesen. Und während sie noch Gemüse kaufte, sagten wir, da sind so schöne Primeln und so frische Pflanzen, wie jetzt war ein spätes Osterfest, da freut man sich an jeder Blüte, also kauft doch ein paar Primeln, die habe ich mir dann ausgesucht und stand also vor dem Gärtner, also wieder ein Gärtner, der strahlte mich an, der musste mich irgendwoher gekannt haben von einem Buch oder von einer Bibelarbeit, ich weiß es nicht. Er strahlte mich an und als ich dran war zum Zahlen, völlig unvermittelt, platzt es aus ihm raus. Herr Eckstein, ich habe zwei Fragen. Erstens, warum haben die Emmaus-Jünger Jesus nicht erkannt? Und zweitens, warum durfte Maria den Auferstandenen nicht anfassen? Der Thomas durfte es doch auch anschließend. Hinter mir eine Schlange von 10 Leuten, die sich gegenseitig sehr fragend anguckten. Da war ich als Theologe gefordert, mit der einen Primel die Emmaus-Jünger zu erklären, mit der anderen Primel die Maria. Und wie ich das tat, kann ich genauso schnell wie bei der langen Schlange auch euch erklären. Es ist in diesem Falle mal so, dass Luther falsch übersetzt hat, wenn anschließend es heißt, dass Maria ihn nicht anfassen darf, berühre mich nicht. Dieses berühre mich nicht, noli me tangere, ist ja in die Geschichte eingegangen und wir sagen es ja manchmal sprichwörtlich zu Menschen, die keine Nähe wollen, berühre mich nicht. In der Tat, sie durfte ihn berühren, vielmehr sie hat ihn längst berührt, wie die Parallele in Matthäus 28, 8 folgende uns schon erklärt hat. Denn hier Maria, dort die Frauen, sie fielen zu Jesu Füßen und umfassten seine Füße, um ihn zu begreifen und ihn anzubeten, voller Begeisterung. So verrät es uns das Matthäusevangelium in Matthäus 28, 8 folgende. Nein, wir haben zu verstehen, was Jesus sagt, ist, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest, halte mich nicht auf, halte mich nicht länger fest. Warum? Er begründet es, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater im Himmel. Und so hatte er es ja den Jüngern erklärt, ich muss euch verlassen und würdet ihr mich lieben, ihr würdet euch freuen, dass ich gehe. Welche Herausforderung an die Liebe. Loslassen, um zu gewinnen, loslassen um des anderen Willen, dass er sein Ziel erreicht. Denn dann, wenn ich beim Vater bin, dann schicke ich euch den anderen Tröster. Die Jünger sagen, wir wollen keinen anderen. Nein, ihr müsst nicht Angst haben. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich selbst komme zu euch und ihr werdet mich sehen. Dann wird mich die Welt nicht sehen. Es ist eine andere Art des Sehens. Sie wird mich nicht begreifen. Ihr aber werdet durch den Heiligen Geist mich immer bei euch wissen und in euch wissen. Der Vater und ich, wir leben in euch. Halte mich nicht fest. Mich hat es bei den Emmaus-Jüngern immer gewundert, wie hier bei Maria. Ich würde denken, wenn mir Jesus in einer solchen Krise so leibhaftig begegnet, so begreiflich wird, dann sage ich, jetzt lasse ich dich nicht mehr los, jetzt will ich das Gefühl halten, so schön wird es nie wieder. So hatte ich es schon als junger Mensch, als ich die ersten großen Treffen hatte, mit vielen jungen Menschen zusammen war, dass ich sagte, das Gefühl lasse ich niemals mehr los, diese Erfahrung möchte ich niemals mehr missen. Und dann musste ich doch wieder nach Hause und als die Tür zu Hause aufging, na Kind, wie war es denn, erzähl doch mal, ah, da kam wieder die ganze alte Welt auf einen gefallen. Man wollte doch festhalten, was man hatte, die Gefühle festhalten. Und dann habe ich meine Gitarre genommen und habe all die Lieder, die wir dort gesungen haben, noch einmal gesungen. Und beim ersten Mal kamen die Gefühle auch wieder, aber das nutzt sich ab wie ein Bonbon, nicht? Und irgendwann einmal helfen auch die Lieder nicht mehr, weil die Gefühle nicht zurückzuholen sind. Wie schaffen das die Emmaus-Jünger? Wie schafft das die Maria loszulassen? Nun, sie haben nicht Gefühle genossen, sie haben den lebendigen Herrn getroffen. Sie haben ja nicht Gefühle geklammert, sondern Maria durfte begreifen, dass ihr Herr lebt, ob sie ihn sieht oder nicht, ob sie ihn fühlt oder nicht. Wer dem Auferstandenen begegnet, der kann Gefühle loslassen. Wer mit dem Auferstandenen lebt, der kann auch loslassen im Leben. Er kann Menschen loslassen, er kann Arbeit loslassen, er kann Interessen und Rollen loslassen. Denn er wird ja gehalten. Wer wirklich gehalten wird, der kann auch lernen, loszulassen. Nicht um zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie fällt offensichtlich, wie Matthäus uns parallel erklärt, auf die Füße vor Begeisterung und sagt nur Rabuni, das heißt mein Herr, mein Lehrer. Sie hätte auch sagen können, meine Liebe, mein Leben, mein Frieden, meine Weisheit, meine Gerechtigkeit, meine Heiligung, du bist mir alles. Und sie hat ihn und kann ihn niemals mehr verlieren. Denn der Auferstandene ist in mir, er ist bei mir, er geht vor mir und schützt mich von hinten. Und einmal kommt er und ruft mich aus dem Leben durch das Sterben hindurch in seine Gegenwart. Oder wenn er selbst für die Welt sichtbar erscheint als der Herr. Und dann werde ich erkennen, dass er mich endgültig in seine Herrlichkeit aufnimmt. Eben noch war die Zukunft schwarz. Jetzt ist sie hell. Eben noch lag das Leben hinter ihr und sie dachte, das Schönste war schon. Plötzlich liegt alles Leben wieder vor ihr. In Gestalt ihres Herrn. Ging es den johannäischen Christen so viel besser, als es uns heute geht? Nein, es ging ihnen schlechter. Sie lebten mitten in einer Christenverfolgung. Hatten die besondere Geistesgaben, die dieser und jener heute auch für sich beansprucht? Nein, eigentlich nicht. Von Geistesgaben, nicht einmal von Heilungen, ist in der Gemeinde des Johannes gar nicht die Rede. Es waren nicht die besonderen Erfahrungen, die der Evangelist seiner Gemeinde verheißt. Es war die schlichte und einfache Zusage, dein Jesus, der dich liebt, der ist nicht gestorben, das ist er auch, für dich und alle deine Sünden. Er ist auferstanden und lebt. Er kommt von vorne und er geht nicht nach hinten. Du gehst ihm entgegen. Maria, du lebst nicht in einer ablaufenden Geschichte. Das tun wir alle, was unsere Physis angeht. Ich glaube, Schwester, als Sie mich gesehen haben, war ich etwas jünger, nicht? Nehme ich mal an. Wir leben in einer ablaufenden Geschichte nach unserer menschlichen Natur. Aber geistlich leben wir in einer anlaufenden Geschichte. Was immer uns gezwackt hat, als wir heute hier in dieses Gebäude reingingen. Wenn wir rausgehen, sind wir eine Stunde näher an der Vollkommenheit unseres Lebens und unserer Erfüllung. Die ersten Christen wussten noch, was Hoffnung ist. Unser Leben läuft nicht ab. Das ist wahr, das tut es auch. Aber bestimmend für uns ist unsere anlaufende Geschichte. Unsere Geschichte mit unserem lebendigen Herrn. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater, der jetzt auch euer Vater ist, zu meinem Gott, der durch mich euer Gott ist. Maria geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Was immer uns beschwert, lasst es uns in das leere Grab Jesu tun. Was immer uns belastet an eigenen Aggressionen, im Grab Jesu ist genug Platz, da ist nämlich ein Platz frei geworden. Alles wollen wir beerdigen und begraben bei ihm. Und verstehen, dass er nicht mehr im Grab ist, dass er nicht tot ist. Er ist unsere Zukunft. Wir haben eine Zukunft. Und damit ist er unsere Gegenwart. Begreift ihr das? Dankeschön.